SRF 3 Fokus.
Der Fokus auf SRF 3. Mein Name ist Franziska von Grüening. Und mein Gast diese Stunde ist ein Komiker mit 27 Semester Philosophie im Rucksack. Ein Schauspieler ohne richtige Schauspielschule. Er ist der Mike Shiva, er ist der Kim Jong-un, er ist der Frank H. Meyer in der Satiresendung Jacobo Müller. Mein Gast ist der Mike Müller, 49, im Moment als Velokurier auf der Kinoleinwand zu sehen und ab morgen als Bestatter am Fernsehen auf SRF 1. Guten Abend, Mike Müller.
Guten Abend.
Wann hat zum letzten Mal jemand über Sie gelacht, obwohl Sie gar keinen Witz gemacht haben?
Ja, das passiert mir doch relativ oft, weil ich bin doch auch im privaten Bereich, aber auch beruflich natürlich in einem Umfeld, wo man gerne spottet. Und kaum hast du einen Fauxpas, lachen natürlich die Leute rundherum.
Also wenn der über andere lacht, selber zum Gespött wird?
Absolut, ja.
Wann ist das letzte Mal passiert?
Keine Ahnung. Also ich finde das etwas relativ Normales. Ich finde das etwas Alltägliches. Ich könnte mich jetzt nicht an irgendetwas erinnern. Bei uns, wenn wir die Sendung machen, dann ist das normal. Wenn einer einen schlechten Joke bringt, dann kommt er ein bisschen dran von den anderen. Das ist ein ständiges Treizen. Und ein bisschen Selbstironie sollte man dann schon noch haben, wenn man den Beruf macht, finde ich.
Ich habe in dieser Frage eher an eine andere Situation eigentlich gedacht, dass Sie durchs Leben gehen und einfach der sind, wo Sie sind und vielleicht etwas ganz ernst meinen und die Leute gegenüber die Erwartungshaltung haben. Das ist doch der Lustige aus dem Fernsehen, der macht doch jetzt sicher einen Witz.
Ja, das kann es geben. Ja, aber das ist Erwartungshaltung, die ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl habe, müssen erfüllen. Weil es gibt natürlich sehr viele Dinge im Leben, die überhaupt nicht lustig sind. Und manchmal macht man ja auch beruflich Sachen, die jetzt nicht immer unter dem Genre Komik laufen. Und dann hat es gefälligst auch nicht immer lustig zu sein. Und ich sehe auch nicht ein, wieso sie das jetzt immer sein sollte. Am Sonntag zu oben sollte es natürlich sein.
Mit Vorteil, ja.
Ja, und wenn ich es nicht schaffe, ist es halt schlecht, oder? Und in einem anderen Zusammenhang ist das dann nicht unbedingt gefragt.
Wann merken Sie die Erwartungshaltung am stärksten? Also jetzt haben wir gerade Silvesterli hinter uns. Ist das so? Silvesterparty, mach doch mal eine Parodie. Oder so?
Dann würde ich, glaube ich, heimgehen, wenn der Vorschlag käme. Und ich habe zum Glück mit Leuten gesilvestert, die jetzt da nicht das Gefühl haben, dass man da also eben etwas vorspielen auf Kommando, das ist grässlich. Nicht nur für mich, sondern auch für die, die zuschauen müssen. Weil dann wird man quasi auch als Zuschauer genötigt zu etwas Lustigem. Was aber nicht heisst, dass man am Silvester einander kann tritzen und eine gute Stimmung haben und dumme Sprüche machen. Ich finde, das macht es ein bisschen einfacher. Also Silvester sollte ja nicht unbedingt eine todtraurige Angelegenheit sein.
Mir hat ein Kollege im Vorfeld von diesem Gespräch gesagt, oh, wenn du Mike Müller siehst, dann fragen, wieso dass er immer so grimmig reinschaut, wenn er vor einem Limmatlädeli aufs Tram wartet.
Ja, weil es dort meistens kalt ist durch den Winter. Und ich gehe natürlich auch kalt. Und dann ist es möglich, dass ich manchmal ein bisschen zu grimmig reinschaue. Aber
ich finde das aber noch spannend, oder? Dass man wirklich von einem, der Komiker von Beruf ist, erwartet, dass der fröhlich lachend durchs Leben läuft.
Ja, aber das wäre ja schrecklich, wenn ein Komiker immer fröhlich würde durchs Leben laufen und überall einen dummen Spruch würde liegen. Das ist ja wirklich ganz schlimm. Und im Privatleben ist es ein absolutes No-Go, finde ich.
Was ist der Grund, dass Sie auf Fotos selten lachen wollen?
Ja, weil ich die Fotos in der Boulevardpresse mit den lachenden Leuten, die sich da ihrem Publikum quasi herschmeissen, das ist mir irgendwie zuwider. Ich bin nicht immer lächelnd fröhlich und ich finde, in die meiste Zeit des Tages, da schaut man einigermaßen normal in die Wäsche. Und darum kann ich da auch nicht das Schwiegersohn Lächeln produzieren für die Fotos. Da komme ich mir so blöd vor, ehrlich gesagt.
Ist denn Lachen in dem Moment eine Form von der Unterwerfung? Das ist jetzt so, klingt jetzt fast so, das ist etwas, was ich so noch nie gehört habe.
Nein, das, so wie kann man nicht gehen. Aber wenn natürlich, wenn jetzt überall nur, das sieht man ja bei den Schlagersängern, die sind überall glücklich und lächelnd und danken ihrem Publikum und es ist alles schön und herrlich und alles ist mit Liebe gemacht. Das ist ja so eine Aufgesetztheit, die ich nicht nötig finde in unserem Beruf.
Mhm. Sie sind Komiker auf der einen Seite, Filmschauspieler, Theaterschauspieler, haben vor allem auch auf der Bühne immer wieder auch unlustige Rollen, also wo nichts mit Komik zu tun haben. Mhm. Ist das Publikum parat für den Mike Müller, das Publikum, das Sie kennt vom Sonntagabend von Jacobo Müller?
Ja, es ist eine Frage, die wir vor allem Journalisten stellen. Und zwar schon seit längerer Zeit. Seit ich eigentlich Komik machen am Fernsehen, früher noch in Victor Spät-Programm, haben oft Journalisten gefragt, jetzt musst du dann entscheiden, was du willst. Oder? Und die Unterscheidung zwischen E und U, zwischen Ernst und Unterhaltung, das ist ein deutschsprachiges Phänomen. In Deutschland gibt es das auch. Und solange das nicht im Zivilgesetzbuch steht, halte ich mich nicht an die Unterscheidung. Ich mache das, was ich will, mit den Leuten, die ich interessant finde. Und entscheidend ist eigentlich immer, in welcher Abmachung oder in welchem Genre als man das macht. Oder? Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich würde am Casino-Theater Winterthur warten, auf Godot spielen mit dem Victor zusammen, dann wäre das eine Hose. Oder? Das ist das grösste Privattheater in der Schweiz, das sich auszeichnet, mehrheitlich durch lustige Produktionen, durch Komödien, durch kabarettistische Künstler, musikalische Gäste auch. Also es ist immer noch eine relativ grosse Bandbreite und dort gehört so etwas nicht hin. Wenn ich aber am Neumarkt irgendetwas mache, wie Elternabend oder jetzt dann im März Truppenbesuch, dann ist das ein Projekt, das ist ein Rechercheprojekt, also ich führe ein Interview mit Leuten. Jetzt bei Truppenbesuch sind es bis jetzt 37 Interviews.
Und schlüpfen dort dann andere Rollen auf
genau.
die Bühne.
Genau, und spielen die Leute nachher, aber nicht im Sinn von einer Parodie, sondern das englische Wort ist besser, Impersonation. Also das hat mehr ein bisschen mit Empathie zu tun, wenn schon. Das kann auch lustig sein. Aber es geht nicht darum, dass es lustig ist. Also ich tue die, das sind ja auch so Originalaussagen, ich tue das nicht so auswählen oder den sogar noch eine Spitze, dass am Schluss eine Pointe steht. Oder?
Aber genau diesen Elternabend habe ich gesehen, im Neumärtheater im Sommer. Und das ist ja wirklich ein grandioses Stück gefunden, aber auch sehr bedrückend in der Ausstrahlung. Und von Anfang an haben die Leute nebendran sich kugeln vor Lachen, weil da der Mike Müller ist, den man einfach kennt aus dem Fernsehen und auch die Erwartungshaltung hat oder den Druck, dass man muss lustig finden, was der macht.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, das kann sprechen an diesem Abend. Das mache ich auch.
Wie macht man das, wenn man realisiert, jetzt lachen zu Orten, die eigentlich gar nicht zum Lachen gedacht sind?
Man macht das unschön. Also das ist aber auch schon etwas, was ich im Casino-Theater auch schon haben müssen machen, oder? Wenn es zu lustig wird. Oder? Dann zwingt dir das Publikum einen Rhythmus auf, der nicht mehr deinen ist. Und das heisst, beim Älteren oben, es darf eben lustig sein zwischendurch, auch wenn es bedrückend ist, aber es darf auch lustig sein, weil was die Kids erzählen, ist zum Teil einfach lustig. Das ist ja auch sehr schön, die Vitalität von diesen.
Und es ist auch lustig, wenn ein 49-Jähriger ein Teenager-Mädchen impersonalisiert.
ja, du siehst es zum Beispiel, du nicht der gleiche sei ein 15-jähriges Mädchen, das Hip-Hop tanzt. Ich meine, das wäre ja lächerlich bis an Bach runter, oder? Sondern man muss eben einen 49-jährigen Schauspieler sehen, mit dem Buch, das ich habe, der versucht, so etwas darzustellen.
Aber das eben ist Stichwort brechen, Zugriff, um auf das zurück.
Genau, komm auf das zurück. Der Zugriff ist wichtig. Und am Anfang, in den ersten paar Minuten vom Älteren oben, merke ich schon einigermaßen, wie die Leute drauf sind. Oder? Das ist mir eigentlich erst das einzige Mal, ist es mir entglitten. Dort habe ich es nicht hergebracht. Dort habe ich Zwischenapplaus gehabt und so weiter. Und das hat mir nicht gepasst. Dann musst du einfach dein Tempo musst du halten. Das heisst, du wartest die Lachen nicht ab, sondern du jassest dort rein, oder? Und zwingst eigentlich die Leute zuzuhören. Weil die Leute, die lachen, sind natürlich die Leutesten. Und die nicht lachen und gerne wieder zuhören, die machen sich ja nicht expressiv bemerkbar, oder? Sondern die sind eben ruhig. Und ich will aber eigentlich für alle Leute können spielen. Ich will nicht das sagen, am schlimmsten sind Gruppen im Theater, oder? Betrunkene Gruppen. Das haben wir auch in der Sendung übrigens. Wir haben nie grosse Gruppen. Höchstens 10 Leute. Das ist nicht gut. Das Publikum muss durchmischt sein. Und man muss für alle spielen. Und nicht nur für die lachen. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, wenn ich das sage. Weil wir meistens Komik machen und wir sollen auch lachen und so weiter. Aber wenn es natürlich so ist, ich habe das auch schon gesehen bei anderen Komikern, dass der oben ist schon vorentschieden. Die Leute kommen und heute haben wir es lustig. Und dann wird es auch lustig, egal was der oder die auf der Bühne dann macht oder machen. Und da muss man halt das Heft ein bisschen in die eigene Hand nehmen. Aber mir ist wirklich wichtig, dass ich da oben so spielen kann, wie ich gerne will. Oder? Weil sonst Etwas, was mir schon noch wichtig ist bei dem Abend, ich mache mich auch nicht lustig über die Leute, die ich interviewe. Die sagen einfach zum Teil lustiges Zeug. Und dann finde ich es auch schwer, okay, wenn die Leute lachen, oder? Ich bin da nicht der Lehrmeister an selben Abend. Aber wir haben uns ein bisschen etwas überlegt bei der Dramaturgie, bei dem Abend.
Da davon gehe ich schwer aus. Zusammen mit meinem Bruder gemacht.
Und mit meinem Regisseur Raffi Sanchez, oder? Und das wird man dann auch so können bringen.
Ich möchte Ihnen ein paar Kurzfragen zu Ihrer Kernkompetenz zum Humor stellen. Die Antworten müssen nicht witzig sein, lieber ehrlich. Mhm. Wär mir fast wichtiger. Wann hilft Ihnen Humor?
Ja, in sehr vielen Lebenslagen. Also ich finde, Humor macht auf einmal den Alltag ein bisschen leichter und vor allem lehrt es einem auch eine gewisse Distanz zu sich selber einzunehmen.
Wann hilft er nicht?
Wenn er aufgesetzt ist, wenn man schmeckt, was er soll bewirken, wenn es einfach darum geht, einen Konflikt zu verhindern und man einfach so mal ein bisschen auf lustig macht, dann finde ich den Humor grässlich.
Wann haben Sie das letzte Mal, oder wegen was haben Sie das letzte Mal Tränen gelacht?
Tränen gelacht? Ich lache, glaube ich, nie Tränen.
Wegen was haben Sie das letzte Mal gebrüllt?
Keine Ahnung mehr. Vermutlich vor Schmerz.
Beim Velofahren.
Nein, beim Velofahren bin ich noch nie so auf die Schnur geflogen. Nein.
Wem fehlt der Humor?
Sehr oft Leute, die fundamentalistisch eingestellt sind. Das kann religiöser Art sein, das kann politischer Art sein. Dort ist der Humor an einem kleinen Ort.
Wer hat dann im Gegenzug zu viel davon?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann. Also zu viel hat man, eben, wenn man, aber das über das haben wir schon geredet, wenn man immer alles mit einem glatten Spruch kommentiert, das nervt, finde ich.
Bleiben wir noch bei Ihren Pointen. Welche Pointen bereuen Sie, die Sie gemacht haben?
Sehr viel. Sehr viel, wenn ich einfach zu grosse Klappe hatte oder schneller geredet habe, als ich gedacht habe oder manchmal klappt das ja, dass man irgendeinen Joke von der Fuazi und noch nicht ganz weiss, in welche Richtung es geht. Und dann muss man auch ein bisschen mit dem Glück rechnen. Und manchmal hat man das Glück dann eben nicht und dann bereut man es.
Was macht man in dem Moment vom Bereuen? Ist da schon mal, haben Sie schon mal ein Entschuldigungsbrief geschrieben?
Nein. Nein, also es wäre jetzt auch nicht Zeug gewesen. Also im Privaten schon, oder? Haben wir auch schon entschuldigt für einen dummen Spruch. Aber das kennt jeder, oder? Mm. Dann fragst also frage sicher keine Frau mehr, ob sie schwanger ist, oder? Das mache ich nie mehr in meinem Leben. Da bin ich wirklich schon zwei, drei Mal so saublöd reingelaufen, wenn ich dachte, halt doch klappen, geht ja eh nichts an.
Gut, das ist aber nicht unbedingt ein Witz, sondern ehrliches Interesse, nehme ich jetzt mal an.
Ja, aber dann machst du noch so einen Spruch und sagst, ah, gar nicht gewusst, wann hast du den Termin? Und dann sagt ihr, was meinst du genau? Oder? Dann merkt man, die hat einfach zugenommen. Oder? Mhm. Vielleicht ist gerade noch eine Beziehung auseinander und so, wenn man einfach denkt, sorry, hat jetzt gescheiter nichts gesagt. Oder?
Welchen Witz über Ihre Person haben Sie schon zu viel gehört?
Was ich zu viel gehört habe, ist im Zusammenhang mit DFL, mit dem Velokurierfilm, der Mike Müller als Velokurier. Dort habe ich irgendwann beim 10. Journalist davon sagen, sie sind jetzt der 12. wo das fragte, weil auch Leute mit Übergewicht keine sportlich sind. Mhm.
Frage ich noch andersrum, auf welchen Witz über Sie ist bis jetzt noch niemand gekommen, der sich wahnsinnig anbieten
würde? Das würde ich doch nicht verraten. Sehr viel Eitelkeit ist dann schon noch vorhanden.
Jetzt haben Sie das Gewicht angeredet, das immer wieder ein Thema ist. Ich möchte nachher gerne ein bisschen mit Ihnen darüber reden, wie fest das Ihre Identität vielleicht als Komiker prägt oder wer sie dann wären mit 40 Kilo weniger zum Beispiel. Oder wie viel müssten es weniger sein, dass sie sich würden?
Bei mir?
Ja.
Etwa 20.
Okay, also exklusiv.
Ja, 15. Ja, 40 ist also schon.
Was ist im Moment der aktuelle Stand?
Keine Ahnung, ich gehe doch nicht auf die Waage.
Okay, ich habe irgendwann mal gelesen, 100 sagen, sehr eine optimistische Haltung.
ist möglich.
Bin ich von 110 ausgegangen und dachte, 40 könnte man abziehen, wären sie auf 70.
Ja, aber das ist
wäre bei 1,80 wäre das.
Nein, das ist zu wenig für mich.
Lassen wir einen ersten Musikwunsch von Ihnen. Stiller Haas.
Jawohl.
Endo Anaconda, das 9 nähen. Ist das ein Bruder im Bauch oder ein Bruder im Geiste?
Ja, es geht ja gar nicht unbedingt um einen Vorgang vom 9 nähen bei diesem Song. Sondern es ist so schwierig, den Song zu beschreiben. Der Anaconda hat ja mal gesagt, da hat er in eine Kürze geschrieben. An dem hat er nicht lange gehabt, im Gegensatz zu anderen. Und es ist einfach unglaublich eine gute Performance, wenn man ihn live sieht. Er geht aber auch ab CD sehr gut, finde ich. Und Anaconda trifft halt einfach manchmal so gewisse, ich weiß auch nicht, ein Milieu oder eine Befindlichkeit oder so, etwas, was man kennt, wenn man gejobbt hat als Student. Das ist sein. Ja gut, von dem aus, was mich persönlich ganz subjektiv anspricht. Und das 9, nein, ich meine, das ist jetzt etwas, das macht man auf der ganzen Welt. Jeder, der schafft, macht Pause. Also es geht da wirklich nicht ums Essen, sondern mehr ums einfach rollen.
Also rollen lassen, im Auftrag von Mike Müller, Paradies, Schauspieler, Komiker, heute Abend zu Gast, hier im Fokus auf SRF 3.
Nicht so, hab ich gesagt, nicht so, nein, schau nicht so, nein, nein, nicht so, hab ich gesagt. Stellen und nicht legen. Diese müssten stellen und die anderen müssten legen. Und bei denen da kommen da noch die Rollen dran. Seht ihr, wir haben da Kisten mit Rollen. Dann hat er die Rollen und tut die Rollen dran. Und dann lässt es laufen. Einfach fahren, laufen. He? Nichts dran machen und dann das 9 nehmen. Das 9 nehmen. Nicht so, nein, nein, nicht so, hab ich gesagt, nein, nicht so. Lass ich nicht so, nein, nein, nein. So habe ich gesagt, stellen und nicht legen. Lass laufen, he? Einfach laufen. Ja, stimmt, ob es gut sitzt, passt. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Schief, das ist auch schief. Sitzt nicht, passt nicht, hat keine Luft. Müssten wir ein bisschen geben? Müssten wir einfach noch ein bisschen geben? Gebt ihm noch ein bisschen, gebt ihm noch ein bisschen mit dem Rüdel. Gebt ihm noch ein bisschen, könnt ihm gut noch ein bisschen geben. Sitzt nicht, passt nicht. Hab keine Luft, ich hätte jetzt auch laufen. Hey, laufen. Es geht alles mit dem Computer. He? Und Rollen dran und stellen und nicht legen. Und die sind die Kämpfe hier und die anderen Kämpfe da. Aber die sind die Müsste eben legen und nicht stellen. Und die anderen Müsste, die der machen, die dürfen stellen und nicht legen. Wir müssen nicht hören, was sie sagen, wenn ich schon sage. Nein, nicht so, nein, nein, nicht so, nicht so, hab ich gesagt, nicht so, nein, 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 stellen und nicht legen. Oh, oh, das geht schon, wie man nur will. Das hätte hier jeder müssen lernen, he? Lass einfach laufen, he? Und geht das 9 nehmen, das 9 nehmen, das 9 nehmen, das 9 nehmen. Was? Ihr versteht nichts? Ah, sie sind aus Österreich. Also, sie müssen diese stellen, he, und nicht legen. Und dann müssen sie da von diesen Rollen drauf tun. Und dann lassen sie es laufen. He. Nichts dran machen, einfach laufen lassen. He. Und dann das 9 nehmen. Das 9 nehmen. Das 9 nehmen.
Stiller Haas mit 9 in 1 auf SRF 3 im Fokus im Gespräch mit dem Mike Müller. Wir haben vorher schon darüber geredet, Mike Müller, Sie sind der mit dem Bauch, der Victor Giacobbo ist der mit den Ohren. Es werden immer wieder Anspielungen gemacht auf Ihr Gewicht, sowohl am Sonntagabend bei Giacobbo Müller, als auch wenn Sie eine Filmrolle haben innerhalb von dem Film. Finden Sie selber das überhaupt je amigs noch lustig?
Ja, wenn der Joke gut ist, schon, oder? Also, wir überlegen uns jetzt für die Sonntagabendsendung. Natürlich haben wir schon, ist das jetzt gut? Und das ist manchmal auch wirklich eine Geschmackssache, die noch schwierig ist und wo man sich nachträglich auch täuschen kann. Auf beiden Seiten. Solange es der Bauch da ist, ist er ein Thema. Das ist, in der Komik schafft man eben mit dem, was vorhanden ist. Mhm. Und macht das, was man kann. Oder das klingt ein bisschen banal. Ist aber eben so. Oder ich kann nicht als Komiker. Das ist ein gutes Beispiel. Komm, jetzt kann es gut sein. Also, doch. Ich habe nicht wieder Chris Farley, einen ganz tollen amerikanischen Komiker, der leider nicht mehr lebt, der immer absolut hammermässig, der war auch nicht dünn, gewesen, im Gegenteil, wo immer absolut hammermässige Stunts hingelegt hat. Der ist auf jedes Möbel raufgekumpelt. Natürlich war es präpariert, gewesen, oder? Wahnsinnig, das kann ich leider nicht. Ich bin einfach zu wenig beweglich für das. Und dann macht man halt das, was man kann. Und wenn das nicht allen gefällt, dann verstehe ich das absolut.
Die Frage ist ja eher, ob es ihnen gefällt. Also ich glaube, die Leute assoziieren ja dann automatisch etwas mit ihnen. Es gibt einem einen Stempel. Also der Müller ist der gemütlich, der Müller ist der gemütig, der Blick hat sie schon als Knuddelkomiker bezeichnet. Also, da interpretiert man ja recht viel in diese Hüllen rein.
Ja, ja gut, da ist man manchmal auch langweilig im Büro, oder?
Also, dem, der Knuddelkomiker.
Ja, finde ich jetzt schon, ja. Also die Journalisten sind natürlich auch gezwungen, Zuordnungen zu machen, oder? Und, aber die Zuordnungen, da machen wir das nicht vor. Die legen jetzt auch ein bisschen auf der Hand. Der Victor und ich sind ein Duo, wir sind unterschiedliche Typen. Wir haben zum Glück in Sachen Humor ein Heu auf der gleichen Bühne und kommen sehr gut aus, können über das Gleiche lachen und sind aber auch nicht immer gleicher Meinung. Grundsätzlich mache ich, auch was jetzt Buch und so angeht, mache ich schon nur das, was ich lustig finde.
Mhm. Wie viele Pointe haben Sie denn schon rausgestrichen über Ihren Buch?
Das kommt immer auf die Situation drauf an. Was haben wir schon drin in dieser Sendung? Oder ist sie selber, findet man, komm, nein, das muss nicht immer sein. Gewisse Sachen sind auch spontan, das kann ich nicht sagen. Mhm. Es ist klar, wir bekommen manchmal Vorschläge, wo die Leute blind irgendetwas so kombinieren. Und das ist dann auch nicht zu verargen. Autoren sollen auch nicht eine Schere im Kopf haben. Das haben wir selber auch. Ich stelle manchmal auch selber Zeug rein. Und nachher, wenn wir aber den Sendung strukturieren, finde ich, ist nicht so gut.
Mhm. Das Gedankenexperiment, das ich vorher schon angetönt habe, wenn Sie 15 Kilo, wir haben also 15 Kilo geeinigt, 15 Kilo leichter wären, der Bauch nicht mehr der Angriffspunkt wäre für das Duo Jacobo Müller, was wäre die Angriffsfläche?
Das sieht man dann. Das ist eben schön an unserer Arbeit. Man muss nicht wahnsinnig weit im Voraus planen. Das ist auch nicht unbedingt am Victor und meine Stärke. Wir arbeiten gerne aus dem Moment raus. Vielleicht sind wir noch ein bisschen Schlampen dort durch. Aber das geht gut bei einer wochenaktuellen Sendung. Dann macht man eben das, was dann vorhanden ist, was ihm dann auffällt. Mhm. Vielleicht würde man dann Sprüche machen über Diäten oder so. Ich weiß es nicht. Ich überlege mir es wirklich nicht im Voraus. Mhm.
Wann haben Sie, wenn man so ein bisschen zurückspult, wann haben Sie zum ersten Mal das Bewusstsein entwickelt, ein übergewichtiger Mensch zu sein? Da gibt es irgendwann einen Punkt im Leben. Das weiss ich aus eigener Erfahrung. Wir sitzen da gegenüber und sind beide nicht aus der schlanken Kategorie. Irgendwann realisiert man ja, da entspricht man nicht dem Ideal.
Ja, vermutlich in der Schule, oder? Also ich bin jetzt nicht die ganze Schulzeit ein Bummerli gewesen, aber ja, auch dort nicht immer zu der Schlanken zählt. In der Pubertät macht gerade als Gio, oder? Schießt man irgendwann in die Höhe. Und merkt, dass man Haar ums Schnäbi hat und dass die Frauen einem anschauen und so. Das ist eine schwierige Zeit. Dort verändert sich ja sowieso viel. Aber vorher in der Primarschule sind sie ja unglaublich unmoralisch auch. Und die 13 nehmen wegen jedem Sech. Die einen, weil sie Ausländer sind, die anderen, weil sie rote Haare haben. Mhm. Der Dritte. Bei uns haben wir noch Kinder mit Brillen, wo die eine Seite so mit Klebe abdeckt war.
Ich war auch so eins, genau.
Okay, ja. Dann kennen Sie das ja, oder? Das ist nicht unbedingt etwas, wo die Bösen auf dem Pausenplatz auslösen, oder? Oder einer kommt aus schwierigen Verhältnissen, ich weiss es nicht.
Und Sie sind der dicke Bub gewesen?
Nö. Aber das ist natürlich manchmal ist das... Ich kann mich auch gar nicht mehr so wirklich richtig gut daran erinnern. Vielleicht ist das manchmal auch ein Thema gewesen, ich weiß es nicht.
Da kommt mir natürlich gerade so der Dellenbach-Karrie-Effekt in den Sinn. Mhm. Also jemand, der vielleicht das Potenzial hat, von anderen gecancelt zu werden, ausgelacht zu werden. Und dass das nicht passiert, den anderen Leuten einen Grund gibt, um bewusst über ihn zu lachen. Ist das ein Effekt, eine Theorie, die auf sie zutrifft?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich bin in der Primarschule und nachher in Kanti, im Kanton Solothurn, gehen wir zum Teil sehr früh in Kanti. Also in anderen Kantonen sagt man Gimi oder so etwas. Bei uns hat man gesagt Kanti. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich sei dort der, wo, weil er gecancelt wird, besonders lustig muss sein oder so. Ich habe Schultheater gemacht und ich bin auch mit Leuten in die Schule, die selber auch gerne lustig waren. Natürlich habe ich Lehrer nachher gemacht. Oder? Die Krönung war natürlich immer gewesen, mit dem der Lehrer nachher machen im Gespräch mit ihm und er merkt es nicht. Oder? Weil ja meistens die dummen Käben noch unendlich eitel sind. Das ist ja noch das Schöne daran. Aber das haben andere natürlich auch versucht. Oder? Also ich war jetzt nicht einfach der Lustige in der Klasse. Ich habe das Gefühl, ich bin zum Teil mit recht lustigen Leuten in die Schule gegangen.
Wo ist denn die Freude am Parodieren, am Schauspielern, am Verkleiden? Wann ist das entstanden? Ist das bei euch bis Müllers am Küchentisch
ja, das Thema gewesen? Das hat das Verkleiden jetzt nicht, aber das Leute nachmachen schon natürlich, oder? Also ich habe mit meiner Mutter viel in anderen Dialekten geredet, als Kind. Mhm. Und natürlich haben wir Leute nachgemacht, weil das ist eine Form von Spott.
Wer hat mich daran glauben?
Ja, Nachbarn, Lehrer, Verwandte, Leute aus dem Dorf. Ja, das ist natürlich eine Form, dass man sich einig ist. Oder? Komik ist ja auch etwas, was die Leute vereinigt. Lachen kann man ja auch nur in einer Gruppe und eigentlich wenig allein.
Ist es wahr, dass gewisse Figuren, die Sie heute am Fernsehen zeigen und reinschlüpfen, bei Ihnen zu Hause entstanden sind? Also, ich glaube, ich habe mal gehört, Hans-Peter Buri, der mit dem Sprachfehler, sei eine Entwicklung von Ihnen mit Ihrem Bruder zusammen?
Nein, ich glaube, ohne Brüder.
Ohne Brüder, aber schon als Kind?
Nein, das ist nicht das. Der Buri auf der Bühne machen, der Buri vielleicht vor 10, 15 Jahren so. Nein, da habe ich einfach mal, ich improvisiere halt auch vor mir her, oder? Und das kann sein, dass ich das in meinem Büro mache, oder das kann sein, dass man das mit Freunden macht, wenn man an einem Tisch sitzt und isst und trinkt und berichtet. Das kann ein plötzlicher Einfall sein. Kim Jong-un war zum Beispiel so gewesen. Bin ich in Berlin gsi mit dem Sanchez, oder der hat dort geschafft irgendwie so, und dann sind wir in einer Beiz gsi und dann haben wir es über die Koreaner gehabt, und dann habe ich gesagt, dass ich eben zu Bern in die Schule. Das sind alles deutsche Schauspieler gsi, die kennen mich nicht vom Fernsehen, die kennen mich als Kollege vom Sanchez. Der hat gesagt, dass ich zu Bern in die Schule und da rede ich so und so an vorreden. Und dann haben wir gesagt, das ist noch interessant, dann rufen die Victor an und hat gesagt, du, wollen wir nicht mal Koreaner machen. Und das entsteht manchmal so aus dem Zufall. Oder? Also ich sitze nicht am Tisch und denke, ich muss jetzt eine neue Figur machen. Sondern man sieht Zeug oder hört vielleicht noch viel mehr gehört Zeug, die interessant sein könnten.
Und dann holen sie sich aber zum Teil Unterstützung. Also sie spielen den Kosovar, den
Mergim Musafir.
Genau, der. Und haben für den, habe ich gelesen, Coaching. Mhm. Von zwei Kosovo-Albanern. Mhm. Was bringen die ihnen bei, wie man es so redet?
Ja, also erstens natürlich die gewisse Dialekteigenheiten, die wir ja gar nicht so genau machen. Oder? Also, es gibt albanische Dialekte, wo der R wie im Amerikanischen sagen, oder? Wo dann auch eben sagen, Mergim Musafir. Aber das machen wir jetzt am Fernsehen nicht so stark. Weil im Fernsehen gibt es dann auch noch Gründe von der Verständlichkeit. Und wenn man es extrem in so eine Figur hineingeht, versteht man es nicht mehr, und das geht nicht. Also muss man auch ein bisschen pragmatisch sein. Und zum Teil haben die inhaltliche Vorschläge gemacht, zum Teil ist es um sprachliche Sachen gegangen. Und abgesehen davon sind es einfach zwei ziemlich lustige Typen. Und dann blödelt man halt das rum. Oder? Und die hat zum Teil auch Sachen vorgeschlagen, die ich gesagt habe, das könnt ihr als Albaner machen, aber nicht ich als Schweizer, der einen Albaner spielt.
Eben, das kann ich mir noch vorstellen, dass da aus dem Kosovarenlager vielleicht schon ab und zu die eine oder andere Reaktion gibt. Wie nehmen die das auf?
Ja, kann ich nicht sagen. Oder? Müsste man eine empirische Untersuchung machen. Es gibt Leute, die das nicht so lustig finden. Da habe ich auch in meinem engsten Freundeskreis Leute, Albaner, die finden, ja, meine Familie findet das jetzt nicht so lässig. Dann gibt es solche, die Die sehr lustig finden, da gibt es alles. Ich kann mir da kein abschließendes Urteil bilden. Es ist sicher so, wenn jetzt Albaner kommen und sagen, wir sind betroffen, dann interessiert mich das nicht wahnsinnig, oder? Weil für das ist die Gruppe echt zu gross, für das sie jetzt da nur politisch korrekt dürfte behandelt werden. Das haben wir ja schon mal zwei Albaner angesprochen in einer Tiefgarage. Das war überhaupt nicht gefährlich. Und sie so kam und hat gesagt, du bist doch der Fernsehen. Ich sagte, ja, wieso machst du dich lustig über den Albaner? Ich sagte, ja, das ist mein Beruf, mache mich über alle lustig. Ich sagte, was, wie? Ich sagte, ich mache mich meistens über Schweizer lustig, oder? Wenn man denkt, wie hoch der Ausländeranteil bei uns ist, und die sagen jetzt nicht hoch, nicht im Sinne von einer absoluten Höhe, sondern von einer relativen Höhe, dann mache ich mich eigentlich viel zu viel über Schweizer lustig, also über Ausländer. Oder? Dann hat gesagt, ich mache mich auch über Schweizer lustig. Und dann hat sie gesagt, wieso machst du dich über den Schweizer lustig? Ich habe gesagt, eben, weil es mein Beruf ist und weil ich das lustig finde. Alle finden das nicht lustig. Dann hat sie gesagt, wieso machst du dich nicht über den Serben lustig? Ich habe gesagt, aha, Serben, hä? Dann habe ich sie gefragt, wieso rede ich nie von den Kroaten? Immer die Serben sind die Bösen. Ja, der Kroaten, das ist das Gleiche wie den Serben. Ich habe gesagt, nein. Nicht ganz. Es ist die gleiche Sprache. Ich sagte, ja, aber andere Schrift zum Beispiel. Ja, aber alle flachen Hinterkopf und grosse Ohren. Ich sagte, ist das nicht ein bisschen rassistisch? Ja, doch, schon ein bisschen. Oder? Und das gibt es halt auch. Aber ich finde, mit Kritik muss man auch ein bisschen leben.
Also integriert, so integriert ist eigentlich, wer von euch drankommt. Könnte man ein bisschen sagen.
Ja. Misst jetzt uns ein bisschen zu viel Gewicht bei.
Als Integrationsstelle.
Ja.
Also gut. Ich habe vorhin noch Ihren Brüder angesprochen. Tobi Müller, Kulturjournalist, arbeitet mit Ihnen zusammen eben immer wieder auch an Bühnenstück. Zum Beispiel das, was jetzt dann im März auf die Bühne kommt. Oder das letzte, der Elternabend. Der hat gesagt, einmal 50% von Ihrem Erfolg ist, dass Sie kein Arschloch sind.
Ja, muss er auch. Als kleiner Bruder kommt er dran, oder?
Wie viel Disziplin braucht es, um kein Arschloch zu werden?
Ja, das ist zu einem kleinen Teil. Ja, doch, manchmal ist es auch eine Disziplinfrage, doch. Manchmal, es ist halt so, wenn man. Oftmals, wenn man auf ein Set kommt oder auf eine Bühne oder so, dann hat man schon mal, wenn man Fernsehen macht, ein gewisses Ranking, oder? Und das sollte man eben nicht so ernst nehmen, weil jede Arbeit, die man neu anfängt, fängt man eben neu an. Und man fängt ein bisschen von null an. Gerade bei Projekten. Da muss man also ja nicht meinen, man kann jetzt aufbauen auf dem, was man schon hat. Okay, in der Arbeit, dann ist man vielleicht manchmal ein bisschen schneller als jemand, der 20 ist oder so. Dafür hat man die Frische nicht mehr, oder? Aber es ist nicht so schwierig, finde ich, kein Anschluss. Es ist, glaube ich, eine Charakterfrage, oder? Und wenn man halt. Das Problem ist ein bisschen an unserem Beruf, dass man halt oft im Mittelpunkt steht. Auch jetzt, oder? In diesem Gespräch geht es um mich. Ist man wirklich. Auch wenn das jetzt konkret tönt, ist man manchmal fast ein bisschen viel. Und dann muss man aber schauen, dass man das nicht verwechselt.
Weil, verwechselt mit was?
Ja, es ist ja. Dass man nicht das Gefühl hat, dass es jetzt immer nur um einen geht, oder? Weil im privaten Umfeld geht das natürlich nicht, dass es immer nur um einen geht. Und wenn man ein Stück macht, geht das eben auch nicht. Weil da hat man ja die gleiche Funktion wie Leute, die jetzt vielleicht weniger bekannt sind. Also es spielt für die eigentliche Arbeit, nützt es einem eben auch nichts. Und wenn man das Gefühl hat, das bedeutet so und so viel, dann ist das eben falsch. Man muss die Vorteile sehen von dem. Oder man muss die Vorteile sehen, dass man zum Beispiel bei einem Film oder beim Bestatter, dass ich zum Beispiel vorgängig den Leuten von der Fiktion sage, ich will aber plötzlich sehen vorher. Weil das muss auch für meine andere Sendung noch stimmen. Und das ist vielleicht nicht das normale Vorgehen. Und das ist dann schon Zeug, wo mir das nützt, was ich sonst auch noch gemacht habe.
Sie sagen ja über sich selber, Sie sagen leicht cholerisch. Was lässt denn das Blut von Mike Müller wallen?
Ja, das ist eben die Arschlochseite, oder? Und ich meine, cholerisch ist eine Veranlagung, die man hat, wo man vielleicht nicht so viel dafür kann, aber die anderen rundherum, die können natürlich noch viel weniger dafür. Oder? Und das ist oftmals einfach nicht eine gute Lösung in einem Konflikt. Und dort muss ich dann halt mal sagen, so, jetzt tue ich so dumm. Jetzt schnaufst du ein paar Mal durch.
Aber was ist es?
Ja, unterschiedliches Zeug. Wenn man halt Sachen schon tausendmal gesagt hat, die eigentlich klar sind, die jetzt nicht eine persönliche Macken ist von mir, oder? Wenn man einfach das Gefühl hat, das Schlampereien halt, oder? Mhm.
Das unprofessionell arbeiten, rundum.
Ja, zum Beispiel. Aber ich bin ja manchmal schon unprofessionell.
Können Sie sich auch über sich selber aufregen?
Ja. Ziemlich gut sogar.
In welchen Situationen am besten?
Ja, wenn ich die Sendung visioniere, am Sonntag zur Nacht. Oder am Ende, meistens am Sonntag. Ja, ich kann mich schon aufregen über mich, wenn ich einfach Zeug verhacke, oder? Oder wenn ich zu wenig genau arbeite, oder auch wenn ich mich überschätze, dann rege ich mich schon auf.
Wann passiert das?
Immer wieder.
In welchen
Situation? Ihr werdet jetzt eine weniger allgemeine
Antwort. Ja, sehr gern.
Schwierig. Manchmal überschätze ich natürlich, wie viel sie arbeiten kann, oder? Ich glaube schon, sie relativ viel arbeiten. Aber man merkt es natürlich dann auch ein bisschen zu spät. Und für so ein unmittelbares Umfeld ist das nicht immer angenehm, oder? Und dann bin ich vielleicht noch nicht cholerisch, aber einfach ein bisschen rumhässeli, oder? Und dann braucht es halt Leute um einen herum, die sagen, sollte man schon so bremsen.
Wir hören nochmal einen Song, den sie mitgebracht haben, Mike Miller, und zwar Soundtrack vom neuesten Film, den sie mitmachen und im Moment zu sehen sind, DFL Dead Fucking Last. Mhm. Dort spielen sie einen Velokurier. Mhm. Und nachher noch ein bisschen über sie und das Velofahren reden.
Okay.
Sie singen selber mit bei dem Lied, das wir jetzt da hören.
Das geht auch nur bei Zürich Punk. Das ist also musikalisch wirklich das höchste Niveau, das ich einsetzbar bin.
Wenn mehr geschrauben wird als gesungen, dann kann man den Mike Müller buchen.
Etwa so.
Da rühren mein Fokusgast von heute Abend gerade selber mit. Wir sind die letzten Soundtrack zum neuen Film mit dem Mike Müller. «Dead Fucking Last», die hinter allerletzten. Sie spielen dort einen ideologischen, tollpatschigen, kann man glaube so sagen, Velokurier, der an seinen Ideal aus den 80ern festhält. Tut es ihnen weh, wenn sie Kritiken lesen, die der Film jetzt geholt hat, seit er läuft, seit dem 27. Dezember?
Ja, mir würde natürlich schon lieber andere Kritiken lesen, oder? Also, das gebe ich schon zu. Aber ich bin jetzt einfach der Falsche zum Motzen. Mhm. Weil ich teile natürlich selber aus. Und dann muss man das halt auch einstecken. Und das ist für mich auch nicht so neu. Also bin mir eigentlich gewöhnt, in der Presse auch dran zu kommen.
Mhm. Es hat wirklich zum Teil sehr schlechte Kritik in einer Stadt. Es fragt sich, was Mike Müller, verschmitzter Komiker und gefeierter Partner von Victor Jacobo, geritten hat, bei diesem klamaukigen Velotrip mitzuradeln. sagen Sie so uns, was hat Sie geritten?
Das Buch und Regie, und es ist schon ein Projekt, wo man nicht gewusst hat, was rauskommt. Wobei ich stolz an dem Film, wohlverstanden. Das ist, glaube ich, aus dem Zürich-Tipp.
Oder? Aus dem Cineman habe ich es gesehen.
Aus dem genau, ja, Cineman-Kritik. Ja. Was mir schon ein bisschen auffällt, ist in der Schweiz, dass man natürlich versucht, Leute einzuordnen, ganz klar. Das ist, das finde ich sehr schweizerisch und das finde ich einigermaßen langweilig. Ich versuche das zu machen, was ich will. Und es gibt im Ausland also genug Komiker, die sehr gerne sehr verschiedene Sachen machen. Hat es auch immer schon gegeben, ist überhaupt nichts Neues. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nur Sundi oben machen oder nur irgendwelche Independent-Velofilme machen mit kleinem Budget. Mhm. Und ich habe an den Film geglaubt. Zum Teil ist er auch so rausgekommen, wie ich mir das erhofft habe. Zum Teil hat er Holprigkeiten drin, wo ich aber noch charmant finde, ehrlich gesagt. Und dann gibt es auch Sachen, die ich anders gemacht hätte. Aber das ist ja so bei einem Film, dass sie eigentlich alles hat, ein bisschen Banalitäten, die ich da erzähle.
Sie haben es vorher selber gesagt, sie kommen immer mal wieder dran in der Kritik, in der Kinokritik. Wie viele Flops kann man sich leisten als Schweizer Schauspieler? Also Stichwort Missenmassaker, was sie mitgemacht haben.
Es war kein Flop.
Also
die Kasse war ein brutaler Flop. Mhm. Ich würde Missen Massaker gleich wieder machen. Ich stehe zu dem, was ich dort gemacht habe. Und ich habe nicht den geringsten Anlass, jetzt hinzustehen und zu sagen, ja, der Steini hat dann ganz etwas anderes gemacht im Schnitt, als wir abgemacht haben oder so. Überhaupt nicht. Aber man muss es akzeptieren. Die Leute haben ihn nicht gesehen. Und vielleicht ist er tatsächlich zu wenig brutal, zu wenig lustig. Das muss man fressen. In diesem Fall ist ja jetzt... Sie zahlen ja gar nicht so schlecht. Oder?
Ist erst gerade angelaufen. Also
ja, das kann man dann relativ schnell sagen. Ja.
Sie sind dort ein Velokurier. Ein Velokurier als der Mann, den Sie sind. Sie haben vorhin gesagt, viele Leute machen Sprüche. Jetzt ist der Mike Müller mit seinem Buch auf dem Velo. Sie sind ja selber auch ein fleissiger Velofahrer. Also Sie kennen sich aus in diesem Metier. Sie haben mal im September 2009 in der Schweizer Illustrierten gesagt, was Sie noch erreichen wollen, mit dem Mountainbike auf den Uetliberg ohne abzusteigen.
Nicht geschafft bis jetzt.
Nicht geschafft?
Nein, ehrlich gesagt... bin ich den Sommer eigentlich öfter abgestiegen als auch schon.
An was liegt's?
Also Uetliberg ist eine wirklich Konditionsfrage.
Bin noch nie mit dem Velo rauf.
Also gut, da kommt es ein bisschen auf die Route drauf an. Ich nehme jetzt nicht die weichste. Aber die Härte ist ganz am Schluss. Vor der Bahnstation hat es einfach noch mal einen Sauhund drin. Eigentlich ist es der Schlittelweg, oder?
Ja.
Und mir kann schon eine Route nehmen, wo ich es vermutlich ohne absteigen würde schaffen. Aber die schönste ist halt die, wo man muss absteigen. Und ich bin jetzt 49, mir geht jetzt auch keine Zacken aus der Krone. Wenn ich muss absteigen und stossen und ein bisschen den Bidon auffüllen,
also gut, weil
ich so viel Wasser muss.
Dann setzen wir es auch nicht als Ziel für 2013.
Wow, wäre ein gutes Ziel. wäre lässig.
Sie sind Komiker, Parodist, Kinodarsteller, Bühnenschauspieler, ab morgen auch Bestatter im Schweizer Fernsehen. Eine vierteilige Krimiserie, wo Sie sich als Bestatter immer wieder in Kriminalfälle einmischen. Ich habe zwei Folgen davon im Vornherein schon gesehen und der Herr Luc Conrad ist mir sofort das Herz gewachsen. Es ist so ein gemütiger, gemütlicher, lieber, auch ein ernster. Ich habe es noch spannend gefunden, jetzt im Vergleich zu dem Velofilm, habe ich Ihnen die Rolle sofort abgenommen. Mhm. Und beim Velofilm habe ich auch nach 30 Minuten immer noch den Mike Müller gesehen, der einen tollpatschigen Zürcher Velokurier spielt.
Ja, also, so tollpatschig finde ich ihn ja jetzt gar nicht. Oder? Das, wo ich nicht mehr so sicher bin, ob ich hätte Zürich-Deutsch spielen im Velokurier-Film. Ich habe einfach gefunden, es hat ein bisschen verdammt wenig Zürcher in diesem Zürcher-Film. Ich finde ihn nicht so tollpatschig. Ich finde es echt jetzt eine schwierige Rolle, weil der Velokurier einer ist, der sich immer anpassen muss. Das ist kein expressiver Vorgang. Das ist, hat ein bisschen etwas Geschleichiges, hat aber auch etwas Schlaues. Und das zu spielen, das habe ich echt ein schwierig gefunden. Aber halt eben auch interessant.
Mhm. Ja. Also wer hat sie, welche Rolle hat sie mehr gefordert? Der Bestatter oder der Velokurier?
Der Bestatter ist sicher für mich das grössere Projekt gewesen, weil es natürlich viel mehr drei Tage war. Und weil es eine Hauptrolle ist. Und ja, wo man sich vielleicht mehr hat müssen reinknäulen als jetzt beim Velofilm. Beim Velofilm haben wir versucht, einen Rock'n'Roll-Film zu machen. Und ich finde auch, wenn es Kritiker zum Teil nicht überbordend sind, es gibt aber auch gute, das muss man auch sagen. Ich finde, irgendwie haben wir das geschafft. Und der Bestatter ist sehr etwas anderes.
Was jetzt ja immer wieder gern zitiert wird im Rahmen mit dem Bestatter, ist Ihre biografische Prägung für den Job. Ihr Grossvater war Grabsteinvertreter. Mhm. Sie selber Totengräber als Teenager. Wie kommt man, wenn man das Alte lebt und der Mike Müller ist, zum Job des Totengräber?
Das ist Ökonomie. Das war gut zahlt. Darum habe ich es gemacht. Ich habe es nicht so schlimm gefunden. Es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, auf einem Friedhof zu arbeiten. Vor allem war es streng gewesen. Und ich habe den Gräber auch nicht ganz allein gemacht. Mhm. Da hatte schon Leute aus dem Baugeschäft gehabt, weil man braucht auch Ware von einem Baugeschäft. Oder? Heute ist ja das anders. Heute sind die Friedhöfe saniert. Also mit Kieskofferungen, wenn man dann wirklich Erdbestattungen macht. Und früher war das Lett. Und das war sehr streng gewesen, von Hand 4 Kubik raus zu schaufeln. Lett.
Was also ist Lehm?
Lehm, oder? Wo ja natürlich eigentlich als Material auf einem Friedhof eine Katastrophe ist. Weil das Wasser nicht sauber abfließt, oder? Und das sind aber Zufälligkeiten. Also,
haben Sie irgendetwas können profitieren tatsächlich von der jetzt für den Bestatter von dieser Totengräberzeit?
Es ist eine besondere Situation. Die Situation auf einem Friedhof ist besonders. Oder? Man ist ja als Totengräber, wenn der Sarg runtergelassen wird, nicht dabei. Oder? Man ist dann in der Beiz. Das wird einmal gezahlt von der Trauergemeinde. Und man merkt, es ist eine spezielle Situation. Das habe ich aber auch gemerkt als Taxifahrer, wenn ich das Auto auf einem Friedhof habe, müssen Leute holen. Also man hat dort erstens nicht schnell fahren, und zwar nicht aus Vorschriftgründen, sondern dort ist alles so ein bisschen... Mhm. Als ich das erste Mal dort raufkomme, habe ich gesagt, Taxi!
Alles bedeckt.
Alles so ja. Und das ist, ja, aber ich meine, das hätte ich jetzt auch wissen, wenn ich die Jöppli nicht gemacht hätte, oder? Aber speziell am Bestatter ist natürlich, er kommt in eine Situation, wo die Leute geschockt sind, vielleicht auch nicht immer das Richtige sagen, und er muss dort einen Vorgang machen, also ein Geschäft abwickeln, in dieser Situation, und weil er halt ein ehemaliger Schucker ist, fragt er ein bisschen zu viel. Mhm. Und will dann auch wissen, warum, was, wie, wo. Und findet das in diesen Plots, so wie sie sind, zum Teil auch ein bisschen raus. Und das ist halt interessant, weil man kann zwei Sachen gleichzeitig spielen. Und ich finde es interessant, so eine Stimmung müssen zu spielen und es nicht einfach als Atmosphäre zu stemmen, oder? Sondern es ist eben etwas passiert, jemand ist umgekommen und dann kommt auch der Herr im Anzug mit einem grossen Buch und sagt, schau, das wären die Särge, die wir hätten. Wie wettet ihr denn die Abdankung gerne haben? Das ist gut, wenn man das nicht einfach nur so atmosphärisch muss irgendwie etwas hinwürgen. Das mache ich nicht so gerne. Das habe ich auch im Theater nicht gerne. Wenn man irgendeine Atmosphäre muss stemmen, das ist langweilig. Es braucht irgendwelche Vorgänge.
Reden wir noch über das, was die meisten Sie drin kennen, nämlich als Partner von Victor Giacobbo, eben bei Giacobbo Müller. Sie sind mit dem Victor Giacobbo privat befreundet. Ist das für die Arbeit am Sonntagabend und die Vorbereitung und Nachbereitung ein Vorteil oder ein Nachteil?
Das ist ein Vorteil, finde ich. Vielleicht ging es auch, wenn wir nicht befreundet wären. Aber es ist so ein bisschen, finde ich, ein Privileg, das wir haben, dass wir natürlich Privates und Berufliches mischen können. Auch wenn wir immer wieder behaupten, dass wir das so auseinanderhalten. Aber es ist halt so, dass wir fast täglich telefonieren und irgendeiner hat eine Idee für irgendetwas. Dann finden wir es vielleicht im Moment lustig und verwerfen es später wieder. Oder wir brauchen es dann zu einem völlig anderen Zeitpunkt oder so. Und das ist zumindest hilfreich.
Mhm. Wann wird die Freundschaft zum Nachteil?
Ja, also... Es kommt mir jetzt nichts in den Sinn, wo es bis jetzt schon passiert wäre. Nachteil wäre es natürlich, wenn man es wirklich erst verkrachen aus beruflichen Gründen und man eine Freundschaft müsste opfern, oder? Mhm. Das ist, das fände ich wirklich schlimm. Er sicher auch. Aber ich glaube, wir werden dann vorher irgendwann. Da finden wir eine andere Lösung.
Sie telefonieren, glaube ich, noch am Sonntagabend selber nach der Sendung miteinander.
Manchmal.
Was bespricht man da miteinander? Sich gegenseitig auf die Schulter klopfen oder schon die Herzende-Analyse?
Eigentlich eher, wenn es um Herzzeug geht, oder? Aber es ist jetzt selten. Es ist jetzt auch seltener geworden, dass man es ein bisschen gelassener wurde. Man kann sich dann auch Zeug aufschreiben und das in den Folgetagen sagen. Also Zeug, die wir verbockt haben oder wenn einem das Gefühl täuscht, oder? Darum muss man es eben schauen. Mhm. Weil unser Gefühl, ob wir uns wohlfühlen oder nicht, ist echt nicht so entscheidend. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir so selbstlose Kerlinnen sind, die alles fürs Publikum machen. Aber am Schluss ist es eine Fernsehsendung und das ist das, was zählt. Und wie sich die zwei fühlen, die das machen, ist echt relativ wurscht.
Ihr Job besteht ja daraus, sich über Menschen lustig zu machen, über Sachen lustig zu machen. Jetzt möchte ich es mal umkehren. Für was bewundern Sie Menschen oder wer bewundert Sie?
Also ich bewundere meistens Leute, die eine Leidenschaft entwickeln für irgendetwas. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus meinem Umfeld nehme, dann wäre es der Sanchez für seine Leichtigkeit auf einer Probe, wo er sehr schnell umkippen kann in eine gewisse Härte. Was natürlich was auch braucht, weil es ist nicht immer nur lustig, aber es manchmal eine Leichtigkeit hat, die ich toll finde. Der Victor für seine Hartnäckigkeit und für seine gleichzeitige Kindsköpfigkeit, wo er trotz dem höheren Alter, den ich ihm immer wieder vorhabe, sich gebaut hat. Also, es gibt viele Zeuge. Ja, man sollte nicht nur Leute nehmen aus meinem Umfeld. Es gibt auch andere Leute, die ich bewundere. Meistens natürlich für eine gewisse Beharrlichkeit. Für etwas, wo sie etwas ein bisschen dranbleiben. Vielleicht würde ich das
der
auch nicht so
machen. Ruf, ohne
Abstiegen. Ja, nein, das ist jetzt Sport. Sportler bewundere ich eher für ihr Talent, also für ihre Beharrlichkeit.
Ich habe zum Schluss für Sie noch ein paar Sätze, die über Sie schon geredet oder geschrieben worden sind oder von Ihnen selber kommen und bitte Sie um Ausführungen dazu. Mhm. Manchmal will ich am liebsten vor mir selbst davonsäckeln. Mike Müller über den Mike Müller im Jahr 09.
Habe ich das gesagt?
Ja, was sind das für Situationen?
Ja, manchmal wird man sich selber doch auch einfach zu viel, oder? Also, ich glaube, das kennt jeder, dass man einfach denkt, es ist langweilig mit dir selber. Oder manchmal habe ich das ehrlich gesagt auch in Interviews. Denke, du bist ja gar nicht wirklich jetzt nicht so interessant, dass man immer von dir muss reden. Und dann
wenn Sie jetzt gerade davon säckeln, oder machen wir noch zwei Sätze?
Nein, ist okay. Ich kann schon noch zwei Sätze machen.
Also, Mike schaut so gerne anderen zu, dass er sich selbst auch mal abhanden kommt. Ihre Brüder, Tobi, über Sie im Jahr 2007.
Ja, das hat schon etwas. Oder? Also, in der Beobachtung von anderen kann ich mich wirklich völlig verlieren. Und das, ich schaue es als Vorteil an. Oder? Wenn man jetzt zu Amerika am Reisen ist, allein ist es natürlich ein Nachteil, weil der Code ist dort ganz anders. Also, das geht dort gar nicht. Da haben wir schon echt böse Blick. Müssen einfach, wenn man macht, man beobachtet einfach die Leute nicht so. Aber tatsächlich mache ich das wahnsinnig gerne. Und ich glaube, das ist einfach. Ich hatte das schon als Kind gehabt.
Und was heisst denn, Sie kommen sich abhanden dabei?
Ja, eben, ich merke dann natürlich nicht mehr, dass ich mich vielleicht daneben benehme, oder? Also natürlich starre ich jetzt nicht mit offenem Mund auf andere Leute. Das habe ich als Kind immer noch gemacht. Ich habe immer gefunden, an diesen Tischen nebenan ist es spannender, oder, wenn zwei Krach haben. Und dann mit offenem Mund darüber gestarrt, was natürlich meinen Eltern peinlich war, logischerweise. Und das ist einfach, ich habe das manchmal auch, wenn ich Doc-Filme schaue, die interessant sind. Aber eigentlich kennt man es ja aus dem Theater oder aus dem Film, dass wenn man etwas zuschaut, wo man merkt, da geht jetzt gerade etwas. Dass man sich selber wie, ja vielleicht, da habe ich jetzt gesagt, abhanden kommt, dass man sich auch vergisst und völlig in dem aufgeht. Und das finde ich, kann man aber auch beim Lesen von einem Buch passieren. Mhm. Das finde ich eine sehr tolle Art von der Zerstreuung.
Einen Satz habe ich noch. Happy Ends sind etwas für Kinder, hat der Mike Müller gesagt im Bund im Jahr 2011.
Finde ich immer noch.
Was haben dann Erwachsene für einen Schluss verdient?
Ja, entweder ein härterer oder ein bisschen schlauerer. Happy End ist einfach, schmeckt einfach meistens. Ich bin wirklich nicht so Fan von dem. Ich finde, es ist so. Ja, nur weil man es erwartet, muss man es jetzt auch noch machen, aber dann kann ich auch gleich daheim bleiben, oder? Es ist, ich finde, man könnte sich dort manchmal einfach eine Runde mehr überlegen.
Was setzen wir denn jetzt dem Gespräch für ein Ende?
Statt dass wir ein Happy End?
Ja.
Ja, wir könnten noch Krachen bekommen.
Zum Beispiel über den letzten Musikwunsch.
Was ist der Trick?
Johnny Cash. Das habe ich aber auch nichts dagegen einzuwenden.
Nein, das ist schwierig. Da kann man nicht strippen kommen.
Wir könnten einfach ihm das letzte Wort überlassen.
Ja, aber Johnny Cash ist doch eigentlich ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang. Seine letzten beiden Platten waren keine Happy Ends. Sie waren aber sehr tolle Platten. Aber man hört es, um was es geht bei ihm. Stimmlich, und man merkt es musikalisch und man merkt es auch textlich, das ist kein Happy End. Aber das ist vielleicht etwas, was manchmal nur Kunst kann, dass selbst so etwas toll sein kann.
Danke vielmals, Mike Müller, für den Besuch, für das Gespräch. Ab morgen Abend zu sehen auf SRF 1 als Bestatter Luc Conrad in der vierteiligen Krimisendung «Der Bestatter». Das Gespräch hier mit Johnny Cash, Happy End, könnt ihr auch als Podcast abladen auf srf3.ch. Ich bin Franziska von Grüningen und wünsche euch noch einen schönen Montagabend.
How many times have you heard someone say, if I had his money I could do things my way, but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime, but I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.